Okay, dann brauche ich mal wieder den die Maus auf dem Songbeamer. Danke. Gut, also. Was ich jetzt mache ist, sozusagen, wir haben B1 und B2 besprochen und ich gehe jetzt mal hier in C1 und C2. Sarai in Pharaos Palast, Sarai in Abimelechs Palast. Und zwar ist es so, dass der Abraham als Stratege dachte, als er da mal Kanaan wieder verlassen hat und nach Ägypten ging. Und das ist interessant übrigens, das ist das Exodus-Motiv, was damit drin ist. Der Weg nach Ägypten ist später Israels Weg nach Ägypten und dann nachher kommt ja Israel raus aus Ägypten und der Pharao schickt sie weg. Dasselbe passiert hier in Klein mit Abrahams Familie, nachdem die Krise mit der Frau passiert ist. Vers 10 in Kapitel 12, es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hin nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe in Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen, und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Großartig, der Plan. Es geht natürlich schief. Und das ist das, was ich sagte, dass die Gläubigen selber mal sozusagen, natürlich muss Gott ihn beschützen, damit er am Leben bleibt und ein Kind zeugt und das Kind jetzt ein Segen wird für die ganze Welt, ja. Aber hier hilft er praktisch dem nach. Es war eine Halblüge. Sie waren also verwandt, aber die Eltern waren nicht identisch. Das war dann halt eben eine Halbschwester. Und jetzt soll sie die Halbschwester rauskehren und den Ehemann verschweigen. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, das wiederholt sich. Das geschieht einmal in Ägypten in Zusammenhang mit Pharaos Palast und es geht nachher mit Sarah in Abimelechs Palast. Merkt ihr den Unterschied zwischen den zwei Überschriften? Hier heißt es Sarai in Pharaos Palast. Hier heißt es Sarah in Abimelechs Palast. Was war inzwischen passiert? Kapitel 17 war passiert. In Kapitel 12, da war noch nicht klar, dass das Kind, dessen Linie zum Welterlöser führen würde, dass es von Sarai kommt. Die ist ja unfruchtbar. Und in Kapitel 12 ist es eine blöde Situation. Gott greift ein, Pharao erkennt das und schmeißt die Leute aus dem Land mit Geschenken. Vielleicht war ein Geschenk die Hagar. Weil das, was da steht, der hat einen Haufen Sachen gegeben und wenn man das guckt, Vers 17, aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Abrams Vorwillen. Das ist dasselbe wie später die 10 Plagen in Ägypten. Gott greift ein und rettet die Auserwählten durch Plagen. Und in dem Fall rettet er Sarai. Was passiert dann? Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Also Leute, ja. Vers 16, die wurde in das Haus des Pharao gebracht und Vers 16, und er tat Abraham Gutes um ihretwillen und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eseln und Kamele. Also so. Nachher beim Exodus von Ägypten haben die Ägypter auch, als sie weggehen, haben die einen Haufen Sachen geschenkt und die haben das als Beute mitgenommen. Aber das ist ja schief gegangen. Ne? Also der Abraham war Bauernschleue, es hat auch funktioniert. Es ging ihm gut und er blieb am Leben, aber es kam nicht gut an. das in Ägypten zu machen und Gott greift ein, das ist eine Sache. Aber jetzt überlegt mal in Kapitel hier. Hier, Kapitel 20. Was ist hier die Sünde Abrahams? In Kapitel 20, da macht er dasselbe einfach nochmal. Kapitel 20. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie holen, und damit sie seine Frau werde. Warum ist das hier noch viel schwerwiegender als in Kapitel 12? Der war noch nicht geboren. Ja, das ist die, das, man nennt diese Geschichten, das sind drei Geschichten, zweimal bei Abraham, einmal bei Isaak. Die Gefährdung der Ahnenfrau. Also wenn wir von den Vätern reden, das ist halt die Mutter, die Ahnenmutter. Die Gefährdung der Ahnenfrau. Was wäre passiert, wenn Sarah im Palast von Abimelech geblieben wäre? Wir wären alle heute nicht hier. Die Heilsgeschichte wäre ein Rohrkrepierer geworden. Gott ändert sein Wort nicht. Gott sagt, die Linie geht durch Sarah. Deswegen hat sie ja den neuen Namen. Sie ist nicht mehr Sarai, sie ist Sarah. Sie ist eine Fürstin, von der Könige geboren werden sollten und der König der Welt, der Messias der Welt. Und Abraham macht immer noch seine alte Taktik. Du bist so schön, das ist gefährlich. Ich drehe das um. Du bist Schwester, das ist gut, das tut mir gut. Und ratzfatz landet sie sozusagen bei dem reichsten Mann der ganzen Gegend, das war der König, und ist da im Harem. Aber es passiert nichts, weil Gott sie schützt. Und da geht natürlich dann auch, ähnlich wie beim Pharao, geht dem Mann dann so die Hutschnur hoch. Und Gott geht zu ihm und sagt ihm, was Sache ist, was passiert. Und so rettet Gott Sarai. Und wir haben sonst wenig Sachen, wo Abraham sündigt. Aber an der Stelle kann man sehen, wenn man den Kontext anguckt, das war grundverkehrt. Stellt euch vor, dieser Mann, der so gläubig ist, der mit 318 Leuten plus Aner, Eschkol und Mamre und ihren Leuten gegen vier Könige zieht, um Lot zu retten, gibt seine Frau preis. Derselbe Mann. Das ist Sünde. Und deswegen, Römer 3,23, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes oder der Ehre, die sie von Gott haben sollten. Römer 4, sozusagen die andere Seite von Abraham. Paulus spricht darüber, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum Abraham gerecht ist? Ne? Da steht dann in Römer 4, was sagen wir denn von Abraham, unserem Vater, nach dem Fleisch, das er erlangt habe? Das sagen wir, ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wen macht Gott gerecht? Die Gottlosen. Das heißt, Paulus impliziert, dass Abraham eigentlich genauso sündig ist, wie wir in 1. Mose 6 lesen und wie wir in 1. Mose 8 lesen, dass das Denken des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf etc. pp. Er ist eigentlich ohne die Gnade Gottes, ohne die Erwählung, ohne die Berufung, ohne das Eingreifen Gottes, ist Abraham ein Gottloser. Dieser Mann kann nicht durch eigene Werke gerecht werden und Gott, einer unserer Dozenten hat das auch gesagt, sozusagen, das war gut, Scherchin, der war mit beiden Beinen auf der Erde und er sagte, Gott lässt auch auf seine größten Diener einen Schatten fallen. Es gibt nur einen Menschen, der das nicht hat, das ist Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, der war sündlos. Und die größten Helden der Bibel haben ihre dunklen Seiten, ihre Schattenseiten und das ist nichts weniger als die potenzielle Katastrophe. Wenn das sozusagen, wenn Gott hier nicht eingegriffen hätte, dann wäre der Isaak nie geboren worden. Das ist sozusagen, das ist Kapitel 20, da ist Sarai auf einmal weg. Ja, die ist in Abimelechs Palast. Das ist Kapitel 20, ne? Und Kapitel 20, Vers 17, 18, Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs um Sarahs, Abrahams Frau willen. Und der Herr suchte Sarah heim, Kapitel 21, 1, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte, und Sarah ward schwanger. Das heißt, Gott war im Begriff, die Verheißung zu erfüllen, und direkt vorher kam noch eine Attacke vom Feind. Und wir säßen heute alle nicht hier. Jesus wäre in der Form nie geboren worden. Und wer war's? Es war nicht der König von Sodom und Gomorra. Es war Abraham. Asche auf sein Haupt. Ja. Und deswegen, wir werden das noch öfters sehen. Und diese Sünden der Väter wiederholen sich in der nächsten Generation. Du hast bei Abraham diesen Fehler und Isaak guckt das ab. Der macht das mit Rebekka. Und da merkt ihr, wie das erste Buch Mose nicht nur erzählt, was Gott alles Großartiges tut und dass er sich über uns erbarmt und dass es eine Heilsgeschichte gibt, sondern man merkt auch, die Leute, die Teil der Heilsgeschichte sind, sind Menschen wie du und ich. Und wenn wir sündigen, wir sollen es nicht tun. Ich ermutige niemanden zum Sündigen. Aber das ist in dem Sinn, das ist schon passiert, das ist schon mal vorgekommen. Und die Gnade Gottes, das Heil, ist sozusagen, der Punkt ist, Gott will retten und Gott hat einen langen Atem und Gott kann eingreifen. Und wenn ein Gläubiger einen Mist baut, einen Fehler macht, aber er ihn benutzen will, um die Welt zu retten, ihn und seinen Samen, dann hat Gott immer noch Mittel und Wege, als Feuermann sozusagen das Feuer zu löschen und einzugreifen. Und egal, wer sein Gegenüber ist, ob der Pharao oder Abimelech, der König der Philister und so weiter, Gott kriegt das hin. Nur sollen wir das natürlich nicht ausnutzen, ihr wisst, nicht schief denken, aber es ist ein Trost. Es ist ein Trost, wenn Abraham, Isaak und Jakob, von denen Gott Jahrhunderte später sagen wird, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann merkt man, warum sind das Heilige, warum sind das Gerechte, warum sind das Menschen, die Gott benutzt, um die Welt zu retten, in ihrem Nachkommen Jesus Christus, weil Gott gnädig ist und weil Gott mit Sündern umgehen kann. Und übrigens, er züchtigt sie auch. Das heißt, das ist also dramatisch. Jetzt Kapitel 13, Abraham trennt sich von Lot. Und Kapitel 21, Abraham trennt sich von Ismael. In beiden Stellen ist es ein Verwandter. Wenn man in Kapitel 14 sieht, dass er wegen des Verwandten hingeht und Krieg führt und sein Leben riskiert und das Leben seiner 318 Knechte und das Leben von Aner, Eschkol und Mamre und so weiter, dann merkt man, das war eine Gesellschaft, das war eine Kultur, und da ging man durch dick und dünn. Und das ging ihm natürlich vollkommen gegen sein Herz, dass seine Frau sagt, der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Und er will das auch nicht, er hätte das auch nie gemacht. Und dann sagt Gott, mach das. Und dann macht das. Aber es war in beiden Fällen war das für ihn schwer. Hier wurde es geboren, aus der Tatsache, dass die beiden waren zu reich. Abraham und Co., das war so viel Besitz inzwischen, und Lot und Co., das war so viel Besitz, dass das sind beides Nomaden gewesen, Nomaden-Clans, die brauchten dieselben Brunnen, die brauchten dasselbe Wasser für ihre Tiere, und das war einfach zu viel. Und dann ist Abraham der Friedliebende und sagt, okay, du hast die Wahl, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Jetzt, was sucht er sich aus? Was sucht der gute Lot sich aus? Hört euch das mal an. Ne? Das ist hier, Kapitel 13 ist das noch. Da hob Lot seine Augen auf, Kapitel 13, Vers 10, und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Und das macht er dann ja. Stell dir jetzt mal vor, Gott sagt dir jetzt, zieh durch. Stell dir mal vor, Gott will dir das sagen. Ich will dir Land schenken. Und überall, wo dein Fuß hintritt, ist deins. Was meinst du, wie viel du latschen würdest? Und das war sozusagen, Abraham lässt Lot die Wahl und Lot wählt sich das Beste. Was war der Garten des Herrn? Ja, hier haben wir praktisch in Kapitel 13 einen Rückgriff auf 1. Mose 2 und 3. Das war paradiesisch. Der Lot hat sich das 1a-Stück genommen. Das einzige Problem war, dass das Sünder waren. Und er zieht in Richtung auf Sodom und dann kommt er immer näher und irgendwann sitzt er in den Toren von Sodom. Er sucht sich das Beste aus und er wird alles verlieren. Es ist, und Abraham gibt es ihm. Abraham will den Streit vermeiden. Wir sind Brüder, das geht nicht, das passt nicht. Er hat ihn geliebt. Es war der Sohn seines Bruders, das war sein Neffe. Und verhält sich toll, verhält sich prima und am Ende hat er alles. Lot verliert alles. Aber trotzdem, obwohl sie sich trennen, ist es nicht so, dass sie nicht voneinander wissen. Kapitel 14 habe ich schon erwähnt, kommt der Kampf. Ne? Also hier hat man, Abraham trennt sich von Lot, hier trennt er sich von Ismael und dann hat er halt nur noch einen Sohn, den soll er dann opfern. Also das ist alles aufgebaut aufeinander, da kommt, wiederholen sich die Dinge, aber die steigern sich. Natürlich war Lot ihm wichtig, so dass er sogar kämpft. Aber was meint ihr, wie viel der den Ismael geliebt hat? Ne? Das war nicht der Sohn seines Bruders, das war sein eigener Sohn. Das ging ihm ganz schwer. Aber er hat es gemacht. Gott sagt es, er macht es. Und dann hat man hier Lot aus der Gefangenschaft gerettet. Das ist dieser Krieg, den ich erwähnt hatte. Und die Parallele E2, Lot vor dem Untergang gerettet. Da geht es um Sodom und Gomorra. Und ihr kennt das berühmte Gebet, wie Gott das runterbetet. Ne? Gott besucht, eigentlich ist der Grund, warum Gott ihn besucht, mit zwei Engeln. Drei Männer kommen, man sieht eigentlich nur drei Männer, aber der Besuch ist, einer ist Gott von den dreien, zwei sind die Engel. Die Engel gehen weiter und vernichten Sodom und Gomorra. Und zwar durch einen Test. Es war gehört worden vor Gott, wie grausam und fürchterlich die sind. Und die beiden erleben das selber in Person. Die Engel erleben das hautnah und die haben die Vollmacht, wenn das so ist, wie wir gehört haben, dann wird das zerstört. Und das sagt Gott ihm aber schon. Gott bleibt stehen, Abraham und Gott reden noch miteinander und dann ist wie im Bazar in Pakistan. Ja, da wird über etwas gehandelt und der Preis geht immer weiter runter. Und der Abraham konnte gut beten, das war ein toller Fürbitter. Abraham, Isaac und Jakob gelten später auch in der Bibel als Propheten und als Gesalbte Gottes. Wenn man sich überlegt, wer ist ein Prophet? Die Gabe des Propheten ist, du empfängst das Wort Gottes in irgendeiner Form und du tust Fürbitte. Das eine ist, dass Gott zu dir redet, das andere ist, dass du zu Gott redest. Du bist so eine Art kleiner Mittler zwischen den Leuten, für die du betest oder den Leuten, für die du das Wort Gottes empfängst. Und das tut Abraham auch. Abraham erweist sich als Prophet in der Fürbitte und er denkt halt an Lot. Und er kommt nachher auf 10 Leute und Lot war einer, seine Frau, dann 2 Töchter, die hatten wiederum, die waren verlobt, das wären noch 2 gewesen, wenn die Familien entsprechend gewesen wären, aber die 10 kamen nie zusammen. Und wenn man sich das genau anguckt, war es nur einer. Die Frau dreht sich um und wird zur Salzsäule und die Töchter haben in Sodom was gelernt. Das sieht man, was die gelernt haben. Und das heißt, letztlich war Lot in dem Punkt alleine und Abraham betet für ihn, aber das sozusagen Paradoxe geschieht, obwohl die beiden Töchter sich so verhalten, wie sich da verhalten und dann von ihrem eigenen Vater schwanger werden, wird dann Moab geboren und Ammon geboren, das sind wieder zwei Völker. Also das ist, durch die Fürbitte von Abraham gibt es später die Moabiter und die Ammoniter, die hätte es nie gegeben. Er rettet Lot und er rettet die Töchter durch die Fürbitte und indirekt dann die Völker, die aus ihnen geboren werden. Und wenn man sich anguckt, was die Israeliten später alles mit den Moabitern und Ammonitern erleben, ist schon interessant. Und aber das zeigt auch, dass der Abraham hier schon zum Segen wird, auch für andere. Dann Lot aus der Gefangenschaft gerettet und dann durch die Fürbitte gerettet. Jetzt hat man dieses Vier im Zentrum. Der Bund zwischen den Stücken, der Bund der Beschneidung, Verheißung der Geburt Ismaels, Verheißung der Geburt Isaaks. Das sind vier Stücke, die parallel sind. Da hat man also im Zentrum nicht nur einen Teil, sondern man hat vier, zwei Bündnisse, zwei Kinder. Und die Kinder, die im Zentrum geboren werden, ist zuerst Ismael und dann nachher die Verheißung, also die Verheißung der Geburt Ismaels, der wird dann ja auch geboren, und dann die Verheißung der Geburt Isaaks. Aber der wird hier noch nicht geboren, der wird halt später geboren und das macht dann die Dramatik hier aus. Aber im Prinzip merkt ihr, man hat zwei Bündnisse und man hat zwei Kinder, die in beiden Stellen von Gott verheißen werden. Und deswegen möchte ich jetzt auf diese Sachen eingehen, in dem Rest dieser Stunde noch, besonders auf Kapitel 15. Schlagt auf, Kapitel 15, Vers 1. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also, Kapitel 14 war der Krieg. Und dort verzichtet Abraham auf Beute. Sein Motiv war, Lot zu retten. Das hat er geschafft. Und er verzichtet auf Beute. Sodom, der König von Sodom sagt, kannst alles nehmen, gib mir nur bitte die Leute. Und er sagt, bringt die Leute zurück und sagt, ich nehme noch nicht mal einen Schurim. Du sollest nicht sagen, du habest Abraham reich gemacht. Der hat ihn richtig eingeschätzt, den König von Sodom, wenn der jetzt das alles genommen hätte, der hätte nicht aufgehört zu reden. Und seht den Reichtum, das ist alles meins. Und das wollte er nicht. Er hat also verzichtet. Er hat Mut gezeigt, er hat gekämpft und Gott hat ihm geholfen. Er hat den Zehnten Melchisedek gegeben. Und jetzt sozusagen antwortet Gott auf dieses Verhalten und sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Was bedeutet das? Schild ist Schutz, Lohn ist Belohnung. Das heißt, Abraham hat zwar verzichtet, aber Gott sagt ihm sozusagen, du hast einen Riesenschatz und ich bin das selber. Das bedeutet, Gott sagt ihm, in gewissem Sinn, ich gehöre dir. Oder wir gehören zusammen. Und so wird jetzt auch der Bund geschlossen werden. Abraham wird später genannt werden, ich bin der Gott Abrahams. Das ist wirklich der Genitiv Pass. Die beiden gehören zusammen. Abraham gehört Gott und Gott gehört Abraham. Das ist der Hammer. Die Menschheitsgeschichte ist seitdem verbunden mit dem Namen Abraham und Gott hat sich immer dran gehalten und das hat Folgen gehabt. Jetzt die Reaktion gefällt mir jetzt von Abraham. Gott sagt was Riesiges. Das Schild bedeutet, ich bin dein persönlicher Leibwächter. Dir kann nichts passieren. So ein großes Schild, wenn man so einen großen Schild hatte und sich als Kämpfer dahinter stellte, war man geschützt vor Pfeilen und anderen Sachen. Und was Gott hier sagt ist, ich schütze dich. Du brauchst dich nicht zu fürchten, du bist sicher. Das muss man übrigens auch im Kopf haben bei der Sache mit der Frau. Nicht? Abraham hat eigentlich Verheißungen gehabt und Gott hat dann ja auch eingegriffen, aber er hätte nicht zu lügen brauchen. Er hatte es nicht nötig. Und aber jetzt, wie er reagiert, das finde ich so toll. das ist ja ein riesiges Ding und das könnte man jetzt geistlich nehmen und da könnte man jetzt jubeln und ein Lied von machen. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und das finde ich so fantastisch. Er betet, Gott erscheint ihm und er betet und er ist ehrlich. Kein Halleluja, du bist mein Schild und Amen und du bist mein großer Lohn. Was er sagt ist, ich sage es mal mit meinen Worten, was habe ich davon? Es fehlt was. Es fehlt was. Ich möchte ein Kind. Ich finde das so klasse, ja. Und das ist das, Luther hat das mal so formuliert im Rahmen seiner Kreuzestheologie, dass Gott seine Auserwählten Wege führt, die über lange Zeit oder eine gewisse Zeit führt er sie unter dem Anschein des Gegenteils. Das heißt, Gott sagt Leuten Segnungen voraus und verheißt ihnen Verheißungen und eine ganze Zeit lang passiert es so, dass das Gegenteil von dem passiert, was verheißen ist. Was war verheißen? Land, großes Volk, großer Name, Segen. Und alles hängt am Kind. Und die hat kein Kind. Und damit ist eigentlich sozusagen eine Riesenspannung da. Und jetzt erscheint ihm Gott und er nimmt das sozusagen, diese Gelegenheit, dass er eine Audienz beim Allmächtigen hat. Sagt er, was habe ich davon? Also mit meinen Worten, ja, ich habe kein Kind. Und jetzt steigert Gott das von null auf unendlich viel. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh in Himmel, zähl die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich soll deine Nachkommen sein. Ich finde das so cool, ja. Die sind beide noch zusammen, Gott und Abraham. Und er sagt, geh raus. Und dann geht er raus aus was auch immer das war, Zelt, Hütte, was auch immer da war. Und dann sagt er, jetzt guck hoch. Es war offensichtlich eine sternklare Nacht. Und er sah Sterne über Sterne, wo er war. Sterne über Sterne. Kannst du die zählen? Nö. So viele Kinder. Jetzt musst du dir das vorstellen. Fakt ist null. Angeboten wird unzählbar. Später wird das noch formuliert mit dem Sand am Ufer des Meeres. Ja, versuch mal, den Sand zu zählen. Jedes Korn, ja. Das ist schon technisch für uns ein Problem. Da hast du eine Handvoll und da kommst du schon nicht mit klar. Und das geht von hier bis dahin. Und so viele Kinder. Und das wird in Offenbarung 7 aufgegriffen. In Offenbarung 7 sieht Johannes das verfüllt. Er sieht diese unzählbare Schar der Kinder Abrahams aus allen Völkern. Das geschieht. Und jetzt stell dir mal vor, da ist ein Typ, der jetzt jahrelang ist schon im Land und hat kein Kind. Und Gott sagt ihm, du wirst viele Kinder haben. Das ist nicht das Problem. Leg das Problem ad acta. Der wird nicht dein Erbe sein. Du wirst einen eigenen Sohn haben. Der wird dein Erbe sein. So viele Kinder wirst du haben. Und Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Das ist eine Sternstunde der Heilsgeschichte. Hier wird ein Prinzip etabliert. Römer 4 habe ich vorhin gelesen. Warum ist er gerecht? Nicht aus den Werken. Es ist nicht so, dass er sinnlos gelebt hat. Er hat gesündigt. Es ist nicht so, dass er sozusagen der Beste war von den Sündern, weil er noch relativ wenig gesündigt hat und viel Gutes getan hat. Darum geht's nicht. Gott sagt, das wird geschehen und er sieht nichts. Was er sieht, ist das Gegenteil. Aber er glaubt. Und dieses Faktum, dass er glaubt, ist seine Gerechtigkeit. Das ist bei uns auch so. Wir müssen nicht alles leisten und wir müssen nicht die Heiligsten sein und wir müssen im Gegenteil. Natürlich wäre es schön, wir wären heilig und besonders heilig und gut und würden rein und gerecht leben. Sollen wir auch alles machen, aber aus eigener Kraft können wir das? Nicht eine Sekunde. Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so wie der Abraham nicht in der Lage war, ein Kind zu zeugen, mit seiner Frau Sarai, Abraham und Sarai zu dem Zeitpunkt, so ist es auch mit uns. Wir sind nicht in der Lage dazu, das zu schaffen, was Gott uns gebietet, so heilig zu leben. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das kriegen wir nicht hin. Aber wenn er sagt, das wird so sein und wir selber schaffen es nicht, dann ist praktisch der Schritt des Glaubens, das sagen, ja, okay, Amen. Und dann erleben das die Gläubigen. Sie erleben ein verändertes Leben. Sie erleben, dass der Geist Gottes sie frei macht an Stellen, wo sie nie frei kamen. Die Ketten springen. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Wenn euch in der frei macht, seid ihr recht frei. Das Wunder der Veränderung geschieht in diesem Fall hier, in diesem Beispiel, ein unfruchtbares Ehepaar wird fruchtbar werden. Jetzt ist sozusagen das Problem ist gelöst. Das Problem ist gelöst. Er hat es im Glauben angenommen und fertig. Vers 7. Und er sprach zu ihm, immer noch redet Gott, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf das ich dir dies Land zu besitzen gebe. Jetzt schneidet Gott ein neues Thema an. Vorhin sagt er, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Jetzt kommt die Landverheißung, die wir schon seit Kapitel 12 kennen. Und auch hier finde ich das so cool, dass der Abraham jetzt nicht sagt, Halleluja, danke, sondern dass er nachhakt. Jetzt hat er sozusagen Gott da, Gott erscheint ihm, das passiert ja nicht jeden Tag, das passierte hier und da mal. Es kann sein, dass da teilweise Jahre dazwischen lagen und dass jede Begegnung mit Gott was ganz Besonderes war, eine Sternstunde seines Lebens. Abraham aber sprach, Herr mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er wird jetzt nicht getadelt in diesem Kapitel, dass er in dem Fall nicht geglaubt hat, sondern er möchte sozusagen Butter bei den Fischen. Gib mir irgendwas in die Hand, gib mir was, ich will sowas haben, woran ich mich festhalten kann. Und jetzt kommt der Bund. Jetzt kommt der Bundesschluss. Und das ist ein Bund ohne Kondition. Das kann man erkennen. Das ist der Bund zwischen den Stücken. Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und das macht er alles und er legt die dann hin und es gibt dann eine Gasse. Da werden diese Tiere werden zerteilt teilweise, bei den Vögeln nicht unbedingt der Fall, eine Hälfte dahin, eine dahin, eine Hälfte dahin, eine Hälfte dahin, eine Hälfte dahin. Und das ist vollkommen klar, das war die Art, wie man Bundesschluss macht. Und zwar gab es bei den Bundesschlüssen normalerweise Segen und Fluch. Und es geht darum, wenn du einen Bund schließt, dass du den nicht brechst, dass du sozusagen zwischen verschiedenen Menschen, zwischen verschiedenen Völkern oder Königen konnten Bündnisse geschlossen werden. Und da war immer auch der Fluchteil mit dabei. Und die Idee ist, dass der Fluch so schrecklich ist, dass beide Teile Angst haben, den zu brechen. Und das war sozusagen so wie in manchen Büchern hier Blutsbruderschaft und so. Also der Bund war eine ganz intensive Art und Weise, dass man sagt, das kann man nicht brechen, das geht nicht. Und das wurde hier symbolisiert, das merkt man aus einer Parallele in Jeremia, Propheten Jeremia, da hatten die einen Bund gemacht, auch mit diesen Stücken, und sind dann alle durchgegangen, die Großen und Reichen in Jerusalem. Und der Bund war damals, dass man alle Sklaven freilässt. Es war Krieg, es war schwere Zeit, die Babylonier waren eine Gefahr, und die Idee war, ausgelöst vom Willen Gottes, dass alle Reichen ihre Sklaven freigeben und die machen diesen Bund und gehen durch die Stücke durch und nachher war ihnen das zu viel und sie haben die alle zurückgeholt. Und die Idee, wenn du sagst, das ist der Bund, den wir alle schließen und du gehst als reicher Mann in Jerusalem da durch, die Stücke sind symbolisch, wenn ich diesen Bund breche, soll Gott dafür sorgen, dass ich in Stücke gehauen werde. Das ist der Fluch. Also sozusagen, wenn du dann die Tiere siehst, links und rechts, dann musst du dir zweimal überlegen, ob du das brichst. Und jetzt kümmert sich Abraham um diese Stücke und legt die alle hin und kämpft auch darum, dass der Bund stattfinden kann, weil tagsüber kommen die Raubvögel, natürlich sobald du Blut hast und da liegen Stücke von toten Tieren, dann sind die Geier nicht weit. Ja, die sammeln sich da oben schon und die kommen runter und wollen das holen und er kämpft. Und dann geht die Sonne unter und das Problem ist vorbei und dann kommt ein Tiefschlaf auf Abraham. Und das bedeutet, der kann gar nicht da durchgehen. Und dann kommt ein Feuer. Da kommt ein Feuer. Als nur die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Das ist dasselbe Wort wie bei Adam, als Gott die Operation macht und Eva kreiert. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und er führte das weiter aus. Dann heißt es, Vers 17, als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, dein Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat, und dann zählt er die Völker auf. Das bedeutet, was Gott hier macht, der schwört nicht nur, er sagt praktisch, wenn ich dir das Land nicht gebe, dann soll man mich in Stücke hauen. Ich höre auf, Gott zu sein. Hammer! Was muss Abraham tun? Nichts. Der schläft. Das heißt, das ist ein Bund, so ähnlich wie der Bund Gottes mit Noah und dem Regenbogen. Das ist ein Bund, wo die menschliche Seite in dem Sinn nichts zu tun hat. Und deswegen ist dieser Bund unzerstörbar. Und das greift Paulus auf in Römer 4. In Römer 4 spricht er über Abrahams Namen als Vater vieler Völker. Das kommt aus 1. Mose 17. Und er berührt das, die Verse, die ich gelesen habe, mit dem Abraham glaubte Gott und das wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit, führte dann weiter aus. Vers 9 folgende, diese Seligpreisung nun gilt sie den Beschnittenen oder den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, dem Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist 1. Mose 15. Wie ist er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Und dadurch, dass es Kapitel 15 ist und nicht 17, er war noch unbeschnitten. Ohne Zweifel nicht, als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Das heißt, er sagte den Juden, Leute, ihr müsst jetzt nicht die Heidenchristen zur Beschneidung drängen. Das war bei Abraham auch nicht der Fall. Der war schon längst gerecht. So sollte er ein Vater werden aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, damit ihnen ihr Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Also alle, die da glauben und nicht beschnitten sind, sind wir Heidenchristen. Und sollte auch ein Vater werden der Beschnittenen, derer nämlich, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er sollte der Welt Erbe sein, ist Abraham oder sein Nachkommen nicht geschehen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgetan. Denn das Gesetz richtet Zorn an, wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Die Logik ist, wenn der Bund Gottes mit Abraham auf der Verheißung Gottes beruht und sagt, ich gebe dir das Land. Und was macht Abraham? Ich glaube das. Du wirst so viele Kinder haben. Und Abraham glaubt das. Dann hat er so viele Kinder und kriegt so viel Land. Selbst wenn er beim eigentlichen Bundesschluss pennt. Er kann nicht durchgehen, er kann sich nicht selbst verfluchen. Das ist 1. Mose 15. Dieser Bund wird von nichts und niemand zerstört. Die Juden können machen, was sie wollen. Sie können diesen Bund nicht zerstören, der gilt für ewig. Sie sollen natürlich sündigen, aber selbst wenn sie es tun, Gott sagt praktisch, ihr könnt mich in Stücke hauen, wenn ich den Bund breche. Das macht er sowieso nicht. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Ist es nicht cool? Ist das nicht Evangelium? Ach, ich kann mich dafür begeistern. Leute. Das heißt, wenn einer jetzt in diesen Bund reinkommt, Galater 3, wenn einer jetzt in diesen Bund reinkommt, Galater 3, Vers 24, folgende. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, damit wir durch Glauben gerecht werden. Das ist Zitat 1. Mose 15, das ist unser Kapitel, ja? So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, damit wir durch Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Denn wie viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Das heißt, wir sind Kinder dieses Bundes von 1. Mose 15. Ein Bund, der unauflöslich ist. Dafür kann ich mich begeistern. Das ermutigt mich nicht zu sündigen, im Gegenteil. Weil Gott mich so geliebt hat und weil Gott mir so viel geschenkt hat, wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt immer das machen würde, was mir selber gefällt. Sondern Mein Gebet ist und mein Wunsch ist, Herr, hilf du mir, dass ich heute für dich lebe und dich ehre. Und ich weiß selber, dass ich das nur kann, wenn seine Gnade in mir wirkt. Es ist einfach sagenhaft. Jetzt im Vergleich dazu, der Bund der Beschneidung in Kapitel 17. Beides ist da, es sind zwei Bündnisse und die stehen im Zentrum dieser Toledot von Tara. Und Kapitel 17, Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über die Maßen mehren. Sozusagen, in Kapitel 16 hat er jetzt einen Sohn, den Ismael, und da ist er 86. Jetzt verstreichen 13 Jahre und der Ismael ist inzwischen Teenager, 13, und irgendwann wird er heiraten und so weiter und so fort, aber Gott macht klar, die Linie geht durch jemand anders. Gott überrascht den Mann. Ich meine, der ist 99. Mit 75 kam er ins Land. 24 Jahre. Also Gott hat Nerven. Gott mutet seinen Gläubigen was zu. Gibt's bei dir auch Sachen, wo du wartest? Wo du lange wartest? Lange betest? Das ist sozusagen ein Stück weit normal. Das kann passieren. Gott kann ganz schnell helfen und Gott kann auch ganz langsam arbeiten. Aber wenn er dir etwas verheißen hat, tut er es zu seiner Zeit. Und Abraham fällt auf sein Angesicht und dann gibt er ihm den Bund der Beschneidung und ändert seinen Namen und ändert Sarais Namen. Abram wird Abraham, Vater vieler Völker. Sarai wird Sarah. Was er ihm verheißt ist, Vers 6, Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und dann Könige, das heißt Herrscher, das heißt Welterbe. Das ist sozusagen im Hintergrund, was Paulus so formuliert. Bei Sarai, und Gott sprach abermals Vers 15 zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Also wirklich, Weltherrschaft. Und er hat angefangen, sie so zu nennen. Er hat das geändert von Sarai auf Sarah. Und Gott setzt den Namen in Kapitel 18 dann schon voraus. Also, und ich finde das so schön, Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären, also 10 Jahre Unterschied. Und Abraham sprach zu Gott, ach, das Ismael möchte leben bleiben vor dir. Und er hat das glasklar erkannt. Er hat sofort erkannt, Ismael ist in Lebensgefahr. Was wir mit Ismael gemacht haben und Hagar, das war unser Ding. Und auf einmal wird klar, das ist nicht der Erbe. Der ist in Lebensgefahr. Und dann, da sprach Gott, er sagt, ach, das Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Da kommt wieder das Same, der Same, sein Same nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak und dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und dann beschneidet er sich. Der Mann ist 99 Jahre alt und beschneidet sich. Und erst als Beschnittener zeugt er Isaak. Also großes Wunder. Ich mache nachher am Anfang noch, wenn wir wieder nach der Pause weitermachen, nehme ich noch das fehlende Kapitel 18 mir vor. Das ist absolut köstlich. Und dann kommen wir zu Isaak und Co. weiter. Jetzt haben wir unsere Mittagspause.